ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Kontrollfall ist das Gegenteil von Kreativität auch, ne? Also das, Kreativität entsteht schon, indem man erst einmal keine Scheren im Kopf hat, indem man auch das Chaos probiert, in irgendeiner Art und Weise erst einmal zuzulassen, um es dann wieder einer Struktur zu geben. Aber wenn man immer nur kontrolliert agiert, das steht eigentlich auch so sinnbildlich für das Gegenteil von Lebensfreude. Eben nach dem Motto, man sagt ja so, tanzt eben so, als ob keiner zuguckt. Mhm. Aber dazu braucht man auch Mut. Also Kontrollverlust hat auch was mit Feigheit zu tun. Sage ich ganz offen, weil wenn man sich nicht gehen lassen kann, wenn man keine Emotionen zulässt, wenn man in der Öffentlichkeit nicht weint und all diese ganzen Sachen, die ja anerzogen sind, dann ist es schon so, dass man emotional ein bisschen eingeschränkt ist.
Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung, ein Podcast, wie auch immer, wo auch immer Sie uns gerade hören. Ich freue mich sehr darüber. Ich habe hier Woche für Woche eine interessante Person mir gegenüber sitzen, die 8 Songs aus ihrem Leben rausgesucht hat. Und wer es heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1, Hörbar Rust.
Stellen Sie sich vor, Sie schreiben ein Buch und das landet auf den Bestsellerlisten. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie schrieben noch mehr Bücher, sagen wir mal an die 20, jedes Jahr eins. Und quasi jedes dieser Bücher landet in den Bestsellerlisten. Und dort dann nicht auf Platz 19, was auch schon beachtlich wäre, sondern ganz weit vorne. Wie muss das sein? Wie denkt man über sein eigenes Gehirn, seine eigene Fantasie? Wie sehr kann man sich da auf kreativen Nachschub verlassen? Das fragen wir ihn am besten gleich selbst. Der Autor Sebastian Fitzek ist zu Gast in der Hörbar Rust. Der gebürtige Westberliner kam 1971 zur Welt, studierte sehr kurz Tiermedizin, Jura bis zum ersten Staatsexamen. Damit könnte man schon mal das nötige Besteck fürs Thriller-Genre beisammen haben. Gut, dann wird er noch Autor, Unterhaltungschef und Chefredakteur beim Radio, bevor er, ja, das Jubiläum steht nächstes Jahr an, zum Bestseller-Autor wird, dessen Bücher millionenfach verkauft und in mehr als 20 Sprachen übersetzt werden.
Und wir hatten vor vielen Jahren schon mal das Vergnügen, ja. Und dann nochmal zwischendurch. Ja. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder hier bist.
Ja, ich freue mich auch sehr. Super.
Wie denkst du über dein eigenes Gehirn?
Ich habe schon oft drüber nachgedacht, dass es eigentlich sehr seltsam ist, dass wir probieren, mit unserem eigenen Gehirn immer unser Gehirn zu erklären. Ich glaube, das ist, und zu verstehen. Und ich glaube, das ist eigentlich der Grund, warum wir immer nur an der Oberfläche schaben werden. Und die Mysterien, die in unserem Kopf liegen, sind nie so hundertprozentig uns erklären können.
Nun hast du ja einen sehr engen Freund, den Herrn Zokos, der Rechtsmediziner ist und der schon das eine oder andere Gehirn sicherlich aufgeschnitten hat. Wie es da drin aussieht, das haben wir auch schon mal irgendwo gesehen und deine Leserinnen und Leser haben es ein paar Mal wahrscheinlich schon in der Art zumindest sind drangeführt worden oder vorbeigeführt. Aber wenn du es jetzt auf so eine abstrakte Ebene halten, ziehen müsstest und du hast ja auch, du hast 5 Kinder, also stell dir einfach vor, du würdest gebeten werden, dein eigenes Gehirn in so einem Kinderbuch zu illustrieren, wie so ein Kaufhaus mit so verschiedenen Etagen oder so einem Querschnitt. Was denkst du, wie das da aussehen würde?
Vielleicht eher so wie in einem Zirkus. Also es ist wirklich, ich habe ja die große Schwierigkeit, mich zu fokussieren, also auf einen Punkt zu konzentrieren. Schreiben hilft mir im Übrigen dabei. Da habe ich nicht die Möglichkeit, mal da nachzudenken, mal da schnell nach was zu googeln, mal da einen Anruf zu tätigen.
Ist es das, was man heute als ADHS bezeichnen würde, warum du gerade einen Bogen machst?
Das weiß ich nicht. Also ich habe mich nie testen lassen. Und weil ich glaube auch, also man sagt ja auch immer, auch bei Kindern, wenn die ADHS haben, solange sie selber damit klarkommen, alles gut, nur damit die Erwachsenen sich nicht daran stören, muss man jetzt keinen medikamentieren oder therapieren. Ich komme ja mit mir ganz gut klar. Ich gestehe aber zu, dass dem einen oder der anderen schon manchmal eine Zumutung ist, mit mir an einem Tisch zu sitzen, während ich auf einmal mit den Gedanken abschweiche oder einfach aufstehe. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht hier während unserer Sendung.
Ich habe abgeschlossen. Du kommst nicht weit.
Ich komme nicht raus, okay. Und gute Mikros, das heißt, egal wo ich stehe.
Ja, genau. Ja, also dieses, ist das ein Zirkuszelt?
Ja, also nicht immer. Es klingt natürlich jetzt so ein bisschen auch abgehoben manchmal. Aber ich bin schon so, dass ich Also wahrscheinlich eher, also eher, man sagt eher so rechtshirnhälftig bin, also alles, was so linkshirn, also so logisch-räumliches Denken und so, das ist nicht ganz so meins, auch so Mathematik. Ich finde es faszinierend, aber ich denke eher so in Geschichten und in Musik und in Farben und bin sehr leicht abzulenken. Ich bin so ein Spielkind und wenn mich irgendwas interessiert auf einmal, dann und vor allen Dingen ist es auch so, dass wenn mich irgendwas stört, mir fällt auf einmal ein, ach Mensch, du hast das Fahrrad von deinem Kind ja gar nicht aufgepumpt, wolltest du machen. Dann hat das auf einmal eine Bedeutung, wo ich nicht sagen kann, nee, das mache ich jetzt erst später oder es kommt ein Paket an. Ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt öffne, dann bin ich damit beschäftigt mit irgendeinem Quatsch, den ich da wieder bestellt habe. Ich habe mir beispielsweise gerade, ich weiß, es wird demnächst ankommen, ich werde alles im Wahnsinn treiben, ich habe mir so ein Gerät gekauft, das kann man an Kordeln von einem Raffrollo hängen und dann sollte es mit Fernbedienung selber kurbeln. Also nicht, dass das...
Kann nicht sein, das meinst du nicht ernst.
Ja, doch. Ich mag sowas und dann zu gucken, ob das... Und ich weiß genau, wie meine Freundin Handy über den Kopf zusammenschlagt, genauso wie du sagst, sag mal, hast du sie noch an? Hast du jetzt Kraft verloren und so? Und das ist mit Solarpanel. Ja, das heißt also keine Batterien, gar nicht, sondern hängt nur noch so ein hässliches Solarteil dran. Das wird wahrscheinlich sofort abgerissen werden wieder. Aber wenn ich es kriege, muss ich es ausprobieren, ob das funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Und dann bleibt alles stehen und liegen, was eigentlich viel wichtiger wäre. So sieht es dann in meinem Kopf aus.
Ja, und um es wohlwollend zu interpretieren, weil ich mich da durchaus nicht ganz von distanzieren kann. Und im Übrigen glaube ich ganz viele Zuhörende gerade nicht. Also da mache ich jetzt eine Klammer in der Klammer in der Klammer. Und ich möchte keinesfalls diese doch sehr seriöse Diagnose auch ADHS. Nein, ich glaube schon, dass es Leute gibt, die da extrem von betroffen sind
und getrieben,
wo es dann auch wirklich schwierig ist für sie selbst und auch für Menschen, die mit ihnen leben. Ich glaube nur, und bitte jetzt ersparen Sie mir irgendeine komische E-Mail mit ich werde nicht drauf antworten, aber ich glaube einfach, und das wollte ich sagen, es gibt auch gerade in unserer Generation, wir sind in etwa gleich alt und natürlich auch bei den Menschen, die dementsprechend jünger sind, ziemlich viele Leute, die glauben, ADHS zu haben, weil sie sich nicht richtig konzentrieren können und sich leicht ablenken lassen. Mhm. Ich glaube, es gehört zum Wesen des Menschen dazu, ganz ehrlich. Und das ist gar nicht, ich glaube, dass es einige Leute auch erlernt haben, sich auf Sachen zu fokussieren oder es vielleicht auch mit ihrem jeweiligen Temperament einhergeht, dass sie ruhiger sind, dass sie konzentrierter sind. Und es hat was mit einer gewissen Selbstdisziplin zu tun und mit einer gewissen Not. Also hättest du jetzt eine gewisse Not, könntest du diese komische Solarkordel dann vielleicht doch noch 2 Stunden stehen lassen und würdest dann einfach schneller schreiben. Du lässt es dir ja auch durchgehen, ganz ehrlich, oder?
Durchgehen, genau. Also um das klarzustellen, es gibt genügend Menschen, also wo es eben nicht zutreffend ist. Viele sagen ja, es ist eine Modekrankheit. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass das wirklich eine Diagnose ist, die gestellt werden kann. Bei mir wurde sie nie gestellt und ich habe eben nicht den Leidensdruck von, ich kenne Menschen, Patienten, die den wirklich haben und die auch in Behandlung sein müssen, damit es ihnen besser geht. Und wiederum andere gibt es, die damit ein bisschen kokettieren. Und
genau,
sowas.
Ich glaube so.
Und das sind so zwei verschiedene Welten. Und insofern weiß ich nicht, was passieren würde, wenn man mich untersucht. Aber nochmal, da ich nicht drunter leide, sondern andere allenfalls drunter, gehe ich einfach drüber weg.
Ich weiß, dass du überlegt hast in einem deiner Bücher, aber das ist kein Thriller, sondern so ein mein Lieblingsbuch von dir. Okay. Ich werde da auch nachher kurz drauf zu sprechen kommen, dein Testament zu machen. Wo auch immer du da inzwischen gelandet bist, das weiß ich nicht, aber möglicherweise könntest du ja noch das Ganze mit dem Zusatz versehen, deinen Körper der Wissenschaft und eben Herrn Zuckers zur Verfügung zu stellen, damit er da vielleicht mal gucken kann, was es da für Schneckengänge gibt und für kleine, weiß ich nicht, Sonderräume. Ich freue mich sehr, dass du Grace Jones und Slave to the Rhythm mitgebracht hast. Was für ein schönes Lied.
Ja.
Du bist ja musikaffin, du hast da früher fürs Radio gearbeitet. Hast du gern getanzt? Tanzt du gerne?
Komischerweise habe ich früher getanzt und irgendwann wurde mir das zu peinlich und dann habe ich irgendwie verlernt und jetzt kommt beides hinzu. Ich kann nicht tanzen, ich war noch nie in der Tanzschule und es ist so eingerostet und zwar wirklich schon jetzt Jahrzehnte eingerostet. Aber Slave to the Rhythm beispielsweise, das war ja ein Song aus meiner Jugend, als ich noch Musiker werden wollte, als ich Schlagzeuger werden wollte. Ich finde, es hat einen super geilen Schlagzeug-Groove.
Ja.
Und wir hatten eine Band, so eine Mischung aus Schülerband, da waren aber auch noch so 2, 3 Ältere mit dabei und wir hatten hatten eine große Ambition und das war unser Soundcheck-Song. Damit konnte man, wurde mir gesagt, damals zumindest gut die Boxen testen, ob da alles richtig gut schwingt und knackt und ordentlich ist. Und deswegen verbinde ich mit diesem Song eben so meine Jugend und die Zeit, in der ich Schlagzeuger werden wollte.
Rhythm is both the song's manacle and its demonic charge. It is the original breath. It is the whisper of unremitting demand. What do you still want of me, says the singer? Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.
I'm just playing around.
Deine Frau hat uns gerade eine SMS geschickt, dass sie für dich so ein Solarpanel bestellt hat, mit dem man sich automatisch bewegt, wenn Musik gespielt wird und so ein bisschen Sonnenlicht auf den Körper trifft, damit du nie wieder irgendwo sagst, du kannst nicht tanzen, weil es geht ja nicht darum, dass man einer Choreografie folgt, sondern dass man sich schön der Musik hingibt.
Ja.
Ah, und jetzt sage ich, hingibt ist ja schon, nee, auf dieses Thema gehe ich jetzt nicht, weil es hat was mit Kontrolle zu tun, dem Gegenteil von Hingabe. Und du sagst ja, in einigen Interviews hast du schon gesagt, dass du jemand bist, der ungern einen Kontrollverlust herbeiführt. Richtig. Das Wort Kontrollverlust hat so eine Nazi-Uniform an, finde ich. Es ist kein nettes Wort.
Das stimmt.
Aber es ist also eigentlich schade, ne? Weil das Wort Kontrolle ist ja eigentlich was sehr Wichtiges. Jeder von uns muss eine gewisse Kontrolle über sich selbst haben, ne, und auf sich selbst aufpassen und so weiter. Warum ist das, dieser Begriff so in Verruf? Warum mag den niemand?
Na gut, Kontrollverlust ist das Gegenteil von Kreativität auch, ne? Also das, Kreativität entsteht schon, indem man erst einmal keine Scheren im Kopf hat, indem man auch das Chaos probiert, in irgendeiner Art und Weise erst einmal zuzulassen, um es dann wieder einer Struktur zu geben. Aber wenn man immer nur kontrolliert agiert, das steht eigentlich auch so sinnbildlich für das Gegenteil von Lebensfreude. Eben nach dem Motto, man sagt ja so, tanz eben so, als ob keiner zuguckt. Mhm. Aber dazu braucht man auch Mut. Also Kontrollverlust hat auch was mit Feigheit zu tun. Sage ich ganz offen, weil wenn man sich nicht gehen lassen kann, wenn man keine Emotionen zulässt, wenn man in der Öffentlichkeit nicht weint und all diese ganzen Sachen, die ja anerzogen sind, dann ist es schon so, dass man emotional ein bisschen eingeschränkt ist.
Gerade tanzen, und ich weiß, das klingt so ein bisschen nach Nachmittagsprogramm ZDF, aber man kann ja auch für sich selbst tanzen.
Das stimmt.
Und ich glaube, dass das wichtig ist, also um so eine Verbindung zu sich selbst herzustellen. Das soll nicht halb so eh so rüberkommen, wie es jetzt gerade ist.
Ich verstehe schon, ja.
Aber es hat sowohl was damit zu tun, dass Musik messbar glücklich macht.
Ja.
Also es ist so, dass das Gehirn, wenn du jetzt nicht 12 Ton hörst, vielleicht macht sogar 12 Ton glücklich oder wie heißt dieses
Jazz.
Nee, Jazz ist super, aber zum Jazz kommen wir auch gleich nochmal kurz. Dieses Metal, Super Metal,
so,
wo dieses, wo du so denkst, was ist hier los?
Death Metal.
Ich weiß nicht, also ich glaube, Death Metal Fans sind auch sehr, entwickeln Endorphine und Dopamin.
Die haben super Schlagzeuger. Also wirklich Wahnsinn.
Eine
Technik haben die drauf.
Ich will nur sagen, dass das, glaube ich, ein Weg ist, um Kontrollverlust in so einem gewissen Maße zu erlernen oder sich da wieder ein bisschen entspannter zu fühlen. Und letztendlich ist ja auch Jazz vielleicht nicht für alle Musiker, aber doch für viele so, dass sie erst die Struktur konnten, um dann loszulassen. Und das ist ja sowieso das, darüber sprichst du ja auch in diesem Lieblingsbuch von mir, das ich später wirklich noch ansprechen werde. Ne, indem du Kindern und Jugendlichen auch sagst, das ist schon sinnvoll, bevor ihr Regeln brecht, dass ihr sie erstmal kennt und beherrscht.
Ja. Das finde ich auch. Also das, klar kann man zufällig, sage ich mal, eine Regel brechen und dadurch auch einen Trend setzen oder sowas. Aber also es lohnt sich schon, die Spielregeln zu kennen. Mhm. Und man muss ja dann nicht nach ihm spielen.
Brichst du die Regeln hin und wieder?
Ja, eigentlich ganz häufig beruflich ist das so, dass es immer eine meistgestellte Frage ist, was machen wir anders? Also
wer ist wir?
Wir ist der Verlag, sind die Agenturen, sind alles, wenn es beispielsweise um Cover geht. Ich bin allergisch gegen den Satz, das haben wir immer schon so gemacht. Weil das ist für mich so ein Alarmsignal. Das kann ja gut und richtig gewesen sein, aber so wird man nie irgendetwas Neues machen.
Und never das, change a winning team.
Jein, das glaube ich nicht. Man muss irritieren auf der einen Seite.
Auch provozieren.
Provozieren, ja. Aber dann auch natürlich bestätigen. Also das ist so, das habe ich ja wie gesagt in dem Buch, was du
hast. Ja, das ist jetzt so, das klingt so geheimnisvoll. Fische, die auf Bäume klettern.
Genau.
Und das ist so, es ist eher so ein Beifang, den ich mir jetzt in Vorbereitung zu unserem Gespräch, ich habe so gedacht, oh, das gucke ich mir mal an. Und das würde ich wirklich gerne noch ein bisschen verschieben, aber um einmal den Titel genannt zu haben.
Ja, und da ist es eben so, der Mensch ist auf der einen Seite ein Gewohnheitstier und auf der anderen Seite ein Forscher oder Forscherin. Das versteckt uns drin, neue Welten zu erobern und zu entdecken, gleichzeitig aber auch Rituale zu pflegen und sich jeden Sonntag zum Fußball zu treffen.
Anzuhören.
Die Hörbar natürlich. Ja, was, Fußball, komme ich gerade mit Fußball.
Was ist denn Fußball? Entschuldige.
Ja.
Gut.
Ja, nee, aber das ist genau das Gleiche, dass man eben so eine Balance im Leben finden muss zwischen was mache ich neu und wo pflege ich ein Ritual wie Weihnachten beispielsweise, was ja auch sehr schön ist und dass man das nicht ständig verschiebt. Also und da aber die Balance zu finden, das finde ich so gerade die Herausforderung im Leben.
Mhm. Du kommst so diszipliniert auf den Punkt. Du beendest die Sätze so sehr diszipliniert, dass ich immer denke, oh Gott, stimmt.
Ach so.
Nee, das ist super. Daran merkt man, dass du ein Profi bist und sehr lange auch fürs Radio gearbeitet hast und vor allen Dingen auch Leuten gesagt hast, wie man Radio richtig macht als Chefredakteur, Unterhaltungschef und so.
Ja, das ist aber lange her und mittlerweile wäre das alles falsch, was ich damals gesagt habe. Das muss man wirklich sagen. Ja? Das hat sich beispielsweise auch verändert. Und es muss sich auch verändern, gerade in der Unterhaltung, gerade in der Kunst, kann es ja nicht sein, dass Regeln, die vor 50 Jahren funktioniert haben, dass die immer noch befolgt werden. Natürlich in der Statik, also ich vergleiche das immer mit einem Haus, Architektur, es ist ja auch eine Kunstform. Natürlich muss man die Regeln, da sage ich, die muss man kennen, wie baue ich ein Haus, sodass das nicht zusammenkracht, dass es einfach statisch, physikalisch stehen bleibt. Aber was schön ist und auch was Inneneinrichtung anbelangt und wie die Zimmer angeordnet sind, ob wir viele kleine oder mehrere Größe haben oder wie das Dach geformt ist, das wiederum ist etwas, was man ausprobieren muss, was man nicht lernen kann und wo man nicht sagen kann, so, wir haben jetzt 100 Jahre Satteldächer gemacht, wir machen das jetzt die nächsten 100 Jahre weiter so.
Das lasse ich einfach mal so stehen. Ich bin kein Architekt, ich würde jetzt sagen, okay, ja, es gibt ein paar Varianten, aber das Klassische gibt's ja auch noch. Und eben. Vielleicht ist das auch das, worauf man sich am besten einigen kann und was das Philosophischste ist, was man überhaupt sagen kann in so einer kleinen Podcast-Sendung. Dass wir dieser Zeit wirklich hoch anrechnen müssen, dass wir zumindest in diesem Land die Freiheit haben, so viele unterschiedliche Sachen und Wahrheiten nebeneinander stehen zu lassen.
Ja.
Vorlieben, Geschmäcker, Wahrheiten, möchte ich nochmal rausziehen aus dem Satz, aber viele andere Moden und so weiter. Also zumindest jetzt, zumindest noch.
Ja.
Und wir sollten uns auch bemühen, dass das so bleibt.
Richtig.
Ne? Und dass Vielfalt und so weiter und Demokratie und Freiheit, dass das Begriffe sind, die wir schön finden und nicht vor denen wir Angst haben. Und das ist Satteldächer, und ich weiß nicht, Flachdächer und all das nebeneinander existieren kann, manchmal sogar in einer Straße. Willkommen in Berlin. hier habe ich noch, bevor wir in den nächsten Song gehen, etwas gefunden aus meinem alten Konzept, aus unserem ersten Gespräch, das wir miteinander hatten. Und ich kann es überhaupt nicht einordnen. Vielleicht kannst du mir helfen.
Oh Gott, was habe ich gesagt?
Da steht einfach nur Hasenkostüm Autohaus.
Ja.
Was ist das? Hasenkostüm?
Das ist das, das muss ich wirklich mal raussuchen. Ich weiß nicht, wo ich das habe. Das ist eigentlich fast das peinlichste Foto von mir, was ich habe. Und man kann es ja sagen, es war im RTL TV oder überhaupt RTL Club Magazin. Es gab einen RTL Club früher.
Aha.
Und der Radiosender, zu dem ich gehörte, wo ich Volontär war, der war eben auch bei dieser Company ansässig. Und ich war Volontär. Ich war Volontär schon. Und wir durften bei einer Neueröffnung eines Autohauses oder so senden. Und zwar zu Ostern sollte so ein, ich glaube, es war ein Ford Ka verschenkt werden oder so. Und wir mussten alle uns in Hasenkostüme, alle wurden gezwungen, so ein Hasenkostüm, nur der Hauptmoderator nicht. Der stand natürlich schön grinsend, völlig normal da. Und es sind sehr bekannte Gesichter da drauf.
Guck mal.
Ja, es sind wirklich andere Radiokollegen, die mittlerweile in den Sendern verstreut sind. Und dieses Foto macht hin und wieder die Runde, weil es ist wirklich, das stand sogar als Autogrammkarte, so wie der Star Ausschnitt in diesem bescheuerten, beschissenen RTL-Clubheft. Und ich habe, also zumindest ein Schwarz-Weiß-Foto davon habe ich noch.
Dass du uns sicherlich zukommen lässt oder zumindest im Zuge.
Ich suche das raus, weil ich finde das so
göttlich.
Stell das
auf Insta, auf jeden Fall, zur Promo für diese
ich
Sendung.
Ich mache da Daumen hoch. Schön. Die anderen, die da drauf sind, weiß ich nicht, ob die nicht uns beide dann killen, aber
ja, das muss man durch.
Das Internet vergisst ja nie und das Clubheft auch nicht.
So, genau, es ist ja schon mal veröffentlicht worden, also stellt euch bitte nicht so an. So, Frühling im Viertel, den Song kenne ich gar nicht. Ich habe ihn mir auch im Vorfeld nicht angehört, um mich überraschen zu lassen.
Also ich war bei einem Apache-Konzert in der Uber-Arena und auf einmal stand da Bowser auf der Bühne, sehr, sehr, sehr bekannter, also in der Szene bekannter Musiker, aber ich glaube auch mittlerweile, also ja, einer dieser absoluten Stars. Ich weiß nicht, ob er es über Hip-Hop sagen kann dazu oder Rap, weil er eigentlich wunderbar singt und er hat wirklich einen Song gesungen, dachte ich, wow, unglaublich. Mhm. Also ich kannte den nicht. Es ist ja selten, dass man auf Konzerten mit neuen Songs konfrontiert wird, die man nicht kennt und die man trotzdem gut findet. Und dann habe ich mir den mehrfach angehört und während mein Sohn, 4 Jahre alt, mit dem Auto saß. Der Text wird man merken, ist an einigen Stellen nicht so, dass man also FSK 4 sagen würde. Und das ist jetzt sein Lieblingssong. Ich finde aber, die Melodie, die hat sowas Evergreen-mäßiges, die hat so Qualitäten wie Yesterday. Ich lehne mich da ganz weit raus. Die kann man immer und immer und immer wieder hören, diesen Song. Und der Text passt einfach zu Berlin.
Hier im 7. Stock von dem Wohnkomplex wird dir klar, dass aus Beton keine Rose wächst. Warum können wir nicht so tun, als ob Grau eine Farbe wäre? Sag nicht mehr. Kriminalität ist Realität. Leider kommt die schiefe Bahn vor dem geraden Weg. Warum hörst du mir nicht zu, wenn ich sage, ich kann nicht mehr? Wann beginnt im Viertel der Frühling?
Der Autor und ehemalige Moderator Sebastian Fitzek ist heute hier zu Gast. Und hat diesen Song mitgebracht, den der 4-jährige Sohn, ich sag's einfach gerne auch nochmal, du hast 5 Kinder, 4 Söhne, eine Tochter, die Tochter ist die Älteste.
Genau.
Ja. Ich habe mir den Text, ich kannte das Lied nicht und ich finde es sehr poetisch, also ich finde es wirklich, wirklich toll. Manchmal ist mir das zu gewollt, wenn so eine Rauheit eine Rauheit noch so Emo ist irgendwie und dann nur gebrochen wird durch irgendwelche, das ist mir irr.
Ja.
Aber den fand ich wirklich ziemlich schön und habe mir aber auch vorgestellt, wie das für das Gehirn eines 4-Jährigen sein muss, kann ich ja nur versuchen, mir vorzustellen.
Ich übersinge da immer. Also ich tanze ja nicht, aber ich singe, auch im Auto und dann, wenn nur Heroin...
Bei Heroin übersinge.
Ich dachte, er schläft hinten und dann hat er auf einmal angefangen, den Song mitzusingen und bei allen, es gibt so 3 kritische Worte, da mache ich...
Grab.
Oder sowas. Ja. Und aber beispielsweise, Kriminalität ist Realität, leider kommt die schiefe Bahn vor dem geraden Weg. Da sind wirklich tolle Textzeilen da drin und natürlich, klar, ist das auch wieder, das ist natürlich auch gewollt, aber es hat auch ein schönes Ende nur. Da stimmt vieles an dem Song und wenn der auf Englisch mit einem Schubidu gesungen worden wäre, wäre das wahrscheinlich ein Welthit.
Möglicherweise. Es ist ein schmaler Grat und sowieso der Interpretation und des Geschmacks. Also es gibt so viele Blumenfeld-Songs beispielsweise, oder auch Jochen Distelmeier, der mit seiner ganz speziellen Stimme und diesem ganz herzliche Grüße gehen raus. Ich sag das nur deswegen so komisch, weil wenn ich es einfach so locker weggesagt hätte, hätte ich gedacht, klingt irgendwie anmaßend. Wo es auch, das ist ganz klar kein Kitsch, das klebt nicht, das finde ich toll. Aber würde es Michelle singen oder so? Grüße gehen raus. Wir kennen uns noch nicht, aber ich weiß, dass sie im Februar auf Tournee geht und vielleicht können wir sie mal einladen. Ich würde mich wahnsinnig gerne mit Dämme unterhalten. Hast du sie kennengelernt?
Nein.
Erinnerst du dich selbst an einen Song, den du als Kind so im Kopf hattest, wo du diesen Text, so ein Lieblingslied, wo du auch, damals gab es ja noch keine Videos. Also ich habe mich nämlich, als du diese Geschichte mit deinem Sohn und 4 Jahren erzählt hast, habe ich mich erinnert, so von meiner Tante immer Singles geschenkt bekommen zu haben. Und wenn die deutschsprachig waren, noch so diese Rabaukenschlager der, 70er, 60er. dann habe ich sofort Bilder dazu gehabt im Kopf. Und diese Bilder, die waren dann, als würde ich ein Video anmachen. Mhm. Hattest du als Kind so einen Song, an den du dich erinnerst, oder Lieder, bei denen auch gleich Geschichten liefen?
Also Geschichten, also das muss ich schon sagen, also wenn mir ein Song gefallen hat, hat er eigentlich immer Bilder im Kopf, habe auch immer meinen eigenen Text dazu. Ich habe manchmal, also ich war der englischen Sprache dann nicht so mächtig, dass ich jetzt, man waren meistens englische Lieder, dass ich dann sofort mir was drunter vorstellen konnte und oder habe das dann komplett falsch interpretiert.
Das ist ja gar nicht so schlimm, ne? Ja. Also man hat dann so seine...
Ja, so wie beispielsweise ich erst, glaube 53 Jahre alt werden musste, um zu lernen, dass Bryan Adams nicht singt, got my first real sex dream, sondern got
six
my
string.
Six string Guitar. Ja, ich habe mal Sex Dream gehört und dachte, okay, also kann man ein bisschen spät mit 16 oder so. und sowas, da habe ich mir dann, ich habe mir meine eigenen Welten, beispielsweise bei Bub war das so. Also bei Verdammt lang her, da habe ich immer tatsächlich so an irgendwie an einen Vater im Nationalsozialismus, der aus dem Krieg zurückkommt. So, ich habe diesen ganzen Text irgendwie ganz anders interpretiert. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann mal die Übersetzung geben lassen aus dem Kölschen und festgestellt, dass es schon ein Song über den Vater ist, aber also ganz anders, als ich das damals irgendwie interpretiert habe.
Und auch das nochmal als Feststellung, die jetzt auch nicht neu ist, aber wie toll es ist, dass das Gehirn sich da manchmal gar nicht drum schert. Ja. Das ist, und auch gar nicht die Translation-Software aktiviert, sondern einfach, man hört ein Lied über Jahrzehnte und könnte in dem Moment, wo man sich drauf konzentriert, es durchaus übersetzen, hat es aber Jahrzehnte nicht gemacht, was bei Rap zum Beispiel, bei Hip-Hop mich manchmal heute echt kriegt und ich mich wahnsinnig ärgere, dass das coole Songs sind, richtig geile Songs, guter Rhythmus und ich merke, der Typ ist so misogyn, dass ich kotze.
Ja, das hätte ich doof,
Und danach kann ich es nicht mehr so hören wie vorher. Das ärgert mich wirklich. Und dann wünsche ich mir, dass es so eine App gibt, die diese Songs irgendwie, keine Ahnung, von neu interpretiert oder ich weiß nicht, damit diese Melodien wenigstens bleiben.
Das stimmt. Geht mir auch häufig so. Hm.
Jetzt versprochen, nach dem nächsten Song steigen wir ein in deine Biografie. Das geht ja gar nicht anders. Aber erstmal hören wir Silbermond, Milliarden.
Ja. Ich hatte ein Buchprojekt, da ging es darum, in der Thriller-Handlung, Playlist, dass ein entführtes Mädchen nur über eine Playlist mit der Außenwelt kommunizieren kann und die Songs verändert, die einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort geben. Und dann haben mehrere namhafte Künstlerinnen und Künstler Songs dazu beigesteuert.
Du kannst ruhig mal sagen, wer das war. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich das gelesen habe.
Ja, das war von Beth Dito bis eben Silbermond. Wir hatten Ray Garvey dabei, Joris, Johannes Oerding und viele Lotte und viele, viele andere waren noch
Kool
mit dabei.
Savas war dabei.
Kool Savas war auch mit dabei. Das war der allererste Song, der veröffentlicht wurde. Und Silbermond hat auch eine, kann ich ja sagen, ganz offen eine meiner Lieblingsbands und Symphonie war auch einer meiner Lieblingssongs. Also da war ich sehr froh, dass die dann Milliarden dazu beigesteuert haben.
Also wenn ich mal ganz kurz noch fragen darf zum Prozedere. Hello, my name is Sebastian Fitzek. Hello, Beth. We don't know each other. Aber haben Sie vielleicht Lust? Ich bin Autor an meinem, also wie ist das denn gelaufen? Okay, wahrscheinlich so ganz über Verlag und also Plattenfirma und
tatsächlich
so.
Tatsächlich ist das ja nie so eine One-Woman- oder One-Man-Show. Das heißt, natürlich lief das über einerseits Plattenfirma, andererseits über Verlag. Aber Corona hat viele, viele Schattenseiten gehabt. Hier hat es eben geholfen. Die Künstlerinnen und Künstler, die nicht auftreten konnten in der Zeit, hatten einfach große Lust, mal was Neues auszuprobieren. Und wir hatten am Ende sogar mehr, die mitmachen wollten, als die jetzt quasi für die Rätsel gebraucht wurden, was ein bisschen schade war. Und schade war auch, dass wir natürlich, das hätte ja hier angeboten, jetzt kein Medley-Konzert oder sowas machen konnten. Es lief alles über Zoom. Ja, also das war bis auf einige wenige Begegnungen wirklich face-to-face war das alles über Zoom.
Halt die Hand ins Licht, fühl alles, fühle nichts, die Stille liegt sich neben mich. Schatten streuen durchs Zimmer, wie ein schwarzes Tier, das nach mir greift und mich zerfrisst. Die Sonne strahlt hinterm Schlüssel auch seltsam still und stumm. Und ihr warmer Schein bleibt für mich verhüllt und ganz vermummt. Ich seh dich, ich seh dich, wenn es ganz finster ist. Doch Milliarden, Milliarden Funken Hoffnung sind noch längst kein Licht.
Radio 1, die Hörbar Rust, Sie können dieses Gespräch auch jederzeit als Podcast hören. Vielleicht tun Sie das gerade. Hallo. Falls Sie jetzt gerade im Auto sitzen oder es irgendwo anders als Radiosendung hören, hören Sie sich doch auch die Gespräche an mit zum Beispiel Nicolette Krebitz, Jördis Triebel, Armin Müller-Stahl, Caroline Peters, wie noch? Giovanni Di Lorenzo, Cem Özdemir, Steffen Halaschka, Kerstin Ott. Sie sehen schon, alles quer durcheinander. Maximilian Mund, David Garrett, Sepp Schellhorn, Connie from the Block, Fanny van Dunn und viele mehr. Heute ist Sebastian Fitzek hier zu Gast. Und Sebastian Fitzek wird Ihnen sagen, warum es wichtig ist, regelmäßig zum Arzt zu gehen.
Das überlegst du, ne? Nee, kann nicht. Das ist ja eigentlich selbsterklärend. Also,
ich sage dir kurz als Einstieg, worauf ich hinaus will. Ja, bitte. Dann kannst du es noch dicker drehen, ja, ja, noch lauter.
Ja.
Wenn Sie zum Beispiel beim Orthopäden im Wartezimmer sitzen.
Da kommt das her. Ich dachte, das
nee, aber auch generell. Vorsorge. Ich finde es super, wenn du bitte.
Ja, Vorsorge tatsächlich. Ich muss mich dazu auch zwingen. Das ist ja mal so eine Terminsache, die man dann verschiebt. Aber Vorsorge ist einfach, lebensverlängert. Und ich meine, wir alle wollen leben, glaube ich, jedenfalls. Und, das ist die einfachste Maßnahme, die man machen kann, um gesund vor allen Dingen zu leben. Das kommt ja nicht darauf an, wie lange
nicht
man
lange,
lebt,
sondern gut. Ne? Ich kenne sehr viele, ich weiß nicht, wie ist es in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ich kenne leider nur Männer, die entweder zu häufig oder nie zum Arzt gehen.
Zu häufig?
Ja, es gibt so dieses. Ich glaube, ich habe gerade einen todesbringenden Schnupfen oder so ein Virus. Also so ein bisschen so dieses... dieses Hypochondrische, ne? Ständig krank sein, ich gehe ständig zum Arzt. Oder eben, ach komm, das ist nix. Diese Beule hier, die habe ich schon seit 2 Jahren.
Das Auge blutet.
Ja.
Mein Gott.
Sprich mich heilig. Yeah.
Nee, also ich kenne auch nur Männer und ich kenne vor allem hauptsächlich Frauen, die ihre Männer probieren, dann endlich mal zur Vorsorge zu bekommen. Und ja.
Ja, deswegen danke, dass du das jetzt hier zum Ausdruck bringst. Ich habe diesen etwas ungelenken Einstieg nur gewählt, weil du eben im Wartezimmer deines Orthopäden mal eine Idee hattest für ein Buch. Ich glaube sogar für das, ist es das erste Buch gewesen sogar?
Zumindest das erste veröffentlichte Buch, ja, war das so. Ich saß beim Orthopäden, ich warte darauf, dass meine damalige Freundin aus dem Behandlungszimmer rauskommt. Kam sie nicht, also zumindest nach unglaublicher Zeit. Ich wusste nicht, dass sie so zwischengelagert wurde, es noch ein zweites Wartezimmer gab, wo man dann zwischengelagert wird, bevor man dann endlich rein darf. Und irgendwann dachte ich mir, was wäre, wenn ihr jetzt nie wieder rauskommt. Und ich betone immer, es war kein Wunschdenken, sondern es war meine Thriller-Idee, wo ich dachte, okay, man will vielleicht einem wartenden Vater weismachen, seine Tochter wäre da gar nicht reingegangen und hätte auch keinen Termin gehabt, wäre nie aufgerufen worden. Und das ist die Ausgangssituation für die Therapie, meinem Debütroman, der 2006 erschien.
Für den du ausgezeichnet wurdest, auch gleich, obwohl du ihn, bevor es soweit war, stimmt es, 13 Mal umgeschrieben hast?
Nee. Ich habe ihn, glaube ich, 7 Mal überarbeitet, aber ich habe ihn 15 Verlagen geschickt, davon haben 13 abgesagt und 2 haben sich bis heute nicht gemeldet. So war's.
Too late. Sie werden sich in den Arsch gebissen haben wahrscheinlich.
Ja, ich höre aber immer wieder, ich saß mal mit einem Verleger in Norwegen, mit dem saß ich nicht in Norwegen, sondern in London in einem Zug und wir waren auf dem Weg zu einer Messe und er erzählte mir ganz stolz, er wäre der einzige Verleger, der Harry Potter 2-mal abgelehnt hätte, weil alle haben Harry Potter abgelehnt, er sogar 2-mal. Die Wahrheit ist, und deswegen glaube ich, gehen so viele Perlen auch verloren, niemand wird dafür bestraft, wenn er einen Harry Potter ablehnt, weil das machen alle. Du wirst nur bestraft, wenn du einen Fitzek annimmst, dem eine Million Vorschuss zahlst, 200.000 Bücher druckst, die Auslagen zugerammelt sind, und danach muss der Verlag Konkurs anmelden, weil, oder was heißt, ein Minus verbuchen, reicht ja auch schon aus. Dieses Risiko will eben keiner eingehen. Mhm. Ja? Und das ist so ein bisschen das Problem der Förderung. Man probiert das so ein bisschen Try and Error auch. Man macht eine ganz kleine Auflage. Wenn es gut läuft, man Glück hat, okay, wenn nicht, dann nicht. Und dieses Spray and Pray nennen die Amerikaner, das ist so der Fluch von allen Newcomern.
Ah ja, okay, interessant. Deine Eltern leben noch?
Nein. Meine Eltern, mein Vater, also meine Mutter hat noch nicht mal mehr mitbekommen, dass ich Autor wurde, wobei sie war mein größter Fan, hat mich immer gefördert, aber sie ist in dem Jahr gestorben, in dem es veröffentlicht wurde, und zwar leider 2 Monate davor. Und 10 Jahre später ist dann auch mein Vater gestorben, aber allerdings in einem hohen Alter. Mein Vater, also für jemanden, der aus Bitterfeld stammt, sage ich mal, Kriegskind und Kettenraucher, war 86 schon eine stolze Leistung.
Ah ja, okay, Kettenraucher.
Ja, also stimmt. Camel ohne Filter, seitdem er 16 war. Also es ist Rothändle viel noch dazwischen.
Ich erinnere mich, jetzt kommt gerade sowas hoch, ihr seid mal nach Kuba geflogen, ja. Über Ost-Berlin, ja. Und über Neufundland, glaube ich.
Richtig.
Das ist so eine alte Geschichte.
Und ich habe immer Neuseeland gesagt und alle verwirrt, weil ich
damals... Ich habe jetzt aber Neufundland gesagt,
du hast
oder?
Neufundland, okay. Gesagt, aber ich muss immer noch gucken, weil ihr seid über Neuseeland geflogen? Wie seid ihr denn da geflogen? Und so, naja. Ja, doch, immer, ist doch kurz vor Kanada.
Ja, ja. Okay, und das war die Zeit, dein Vater, Kettenraucher, daran erinnere ich mich.
Da konnte man noch rauchen im Flugzeug.
Genau, ja. Und zwar hinten, das waren so die letzten 2, 3 Sitzreihen. Und liebe Kinder, wenn ihr das jetzt hört und die Hände über dem Kopf zusammenschlagt, ihr habt völlig recht, weil da saßen immer nur so zwei mutige People, Kettenraucher oder Kettenraucherin oder welche, die einfach zu spät gebucht haben, die das große Pech hatten, denn permanent kamen Raucher nach hinten, permanent.
Geimpft, du wurdest permanent geimpft, es gab keinen Vorhang noch nicht mal, ist wie in einer Bahn, so einem Raucherabteil, kann sich ja auch keiner mehr vorstellen, dass du in so einem kleinen Raucherabteil komplett zugequalmt wurdest.
Aber das war ja wenigstens noch abgeschlossen.
Das war wenigstens noch abgeschlossen.
Und wenn man sich überlegt, also heute, ich habe selbst Hardcore geraucht, im Übrigen auch ohne Filter, ja. Okay. Also so ist es nicht.
Ja, wenn schon.
Aber wenn ich, aber wenn ich mir vorstelle, auch für die Crew, ja, für die Begleiter, also ich meine, es hat ja immer, es war selbst für mich zu viel da hinten. Ja. Also da hat sich schon einiges geändert. Deine Eltern sind beide Germanisten gewesen, glaube ich, studierte. Dein Vater war irgendwann auch Schulleiter.
Richtig.
Auch dein Schulleiter, Fragezeichen?
Nein, nee, ne? Nein, zum Glück nicht. Ich glaube sogar, da gibt es irgendwelche Verwaltungsvorschriften, die das verhindern, wenn es nicht gerade keine andere Schule im Umkreis von 100 Kilometern gibt, will man das vermeiden.
Hm. Bist du gern zur Schule gegangen?
Ja, ich bin sehr gern zur Schule gegangen. Nicht die ersten 4, 5 Klassen, da war ich so ein bisschen so Außenseiter, nie Mobbingopfer oder sowas.
Woran lag's?
Ja, ich glaube schon damals wurde, obwohl es noch überhaupt gar keine Social Media am Horizont gab, natürlich schon wurde man bewertet, eher nach so den Klamotten, nach dem Äußeren. Meine Eltern hatten überhaupt gar keine Veranlassung dazu, mich mit irgendwelchen Markenklamotten auszustatten, die anderen eben schon hatten. Also
Fruit of the Loom oder was wäre es gewesen? Weißt du das noch?
Ja, es wäre beispielsweise, ich hatte, alle hatten damals so eine hohen Adidas-Schuhe, die man sich selber bemalen konnte. Oder einfach, weiß ich was.
Was hättest du gern gehabt?
BMX-Rad hätte ich gerne gehabt und so eine Nummern. Und das hatte ich eben nicht. Und andere hatten sogar auch, es gab ja diese kleinen, gibt es wahrscheinlich heute noch, so diese orangenen Mini-Tetra-Packs, wo dann so Säfte drin waren. Also so quasi die Pausenverpflegung. Ja. Und da hatte ich halt ein paar Brote mit, aber ich hatte jetzt keine. Habe ich übrigens eine lustige Geschichte gehört von einer Mutter, die so als typisch, was ein Vater falsch machen kann, wenn er mal an der Reihe ist, das Kind zur Schule zu schicken. Da war nämlich nicht der Vanilledrink, sondern diese, wie heißt diese Soße, die man sich über den Spargel kippt? Soße Bernese war mitgegeben, weil die sieht auch ein bisschen ähnlich aus, dieser Pack. Naja, also auf jeden Fall, ich hatte noch nicht mal Soße Bernese, aber ich hatte einfach nur Stullen. Und da ist man automatisch in so einer anderen Clique. Aber dann kam, habe ich im Buch Fische, die auf Bäume klettern, im Übrigen auch beschrieben, dann kam Ender, der als größter Rüpel der Schule galt.
Ender, dein immer noch mein bester Freund,
der es auch sicherlich hört. Jetzt.
Hey,
und der war, also, ich sag mal, er ist zweimal sitzen geblieben, stimmt nicht, er verwahrt sich dagegen, ist nur einmal sitzen geblieben, das andere Mal ist er zu spät eingeschult worden, weil er umgezogen ist, keine Ahnung, was auf jeden Fall, war der deutlich älter, als der in die Klasse kam, in der fünften, da dachte ich erstmal wirklich, jetzt kommt ein Elternteil und holt irgendein Kind ab. Also für mich ist ja alles, was über 20 war damals, war ja quasi Rentner. Das ist immer noch so, wenn wir an unsere Lehrer denken von früher, ja, die jetzt viele deutlich jünger sind als ich jetzt, also für mich war das damals Aspar uralt, naja. Und er sah eben auch schon so männlich aus und dann wurde der größte Rüpel der Schule neben mich gesetzt, weil die dachten, der ruhige Fitzek färbt auf den Ender ab. Es war genau umgekehrt und wir haben ziemlich viel Scheiße gebaut und auf einmal, weil der mich mochte, wurde ich anerkannt. Und ab der fünften Klasse hat er mich sozusagen so ein bisschen mitgezogen.
Ihr hattet den Videotheksausweis seines Vaters,
ja.
Ne?
Ja, haben wir, und da haben wir dann angefangen. Thriller, dafür ist er auch zuständig, weil Kurt Russell, Snake Plissken, die Klapperschlange, einer nach wie vor meiner Lieblingsfilme, wo ich mir gesagt habe, was für eine Situation, was wäre, wenn ganz Manhattan ist ein Gefängnis, der Präsident stürzt ab und nur Kurt Russell kann ihn da rausholen aus diesem Manhattan-Gefängnis, in dem es kein Licht gibt, aber damals standen dann die Twin Towers und auf denen ist er mit einem Segelflugzeug gelandet. Ich dachte, vielleicht fällt hier auch irgendwann mal so eine Geschichte ein. Also es hat wirklich, er ändert, also viel in meinem Leben verändert.
Andreas Burani, Ultraleicht, hast du mitgebracht.
Ja, also da bin ich ja nicht der Einzige und sind wir nicht die Einzigen, die das als Hochzeitssong ausgewählt haben. Nicht als Hochzeitstanz, sondern das wurde quasi gespielt kurz vor der Trauung.
Mit Linda,
genau. Und in Kroatien und ist einer unserer gemeinsamen Lieblingssongs.
Wir sind nur zwei Lichter, die fürs selbe Feuer brennen, die gleichen Dinge lieben und dieselben Schmerzen kennen.
Radio 1. Hörbar Brust.
Zu Gast ist heute der Autor Sebastian Fitzek. Deine Mutter hat auch in Tegel, in der Strafanstalt unterrichtet,
ja.
Ne? Oder Justizvollzugsanstalt, wie heißt das?
Vor Ort Tegel, genau.
Ja. Hat sie, wenn sie nach Hause kam, davon erzählt oder hast du ihr Fragen gestellt?
Also eben leider nicht so viele Fragen, wie ich jetzt heute fragen würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, sie nochmal da zu interviewen. Es war schon Thema, zumal beispielsweise ein Knacki, wie man die sich selbst ja bezeichnen, hat ihr mal ein Bild gemalt, weil so mit dem Unterricht irgendwie zufrieden war. Und das war so ein Schmetterling, der durch eine Mauer bricht. Das ist mir noch so vor Augen. Und da haben wir schon häufig drüber geredet, über die Sicherheitsvorkehrungen, wie es war, da reinzukommen, dass sie selber für skurril hielt, was waren meistens Wirtschaftsstraftäter, die dann bei ihr, sie war auch Diplom-Volkswirtin.
BWL, VWL.
Ja, also die haben dann quasi Wirtschaft nochmal gelernt, gesagt, ach so geht's richtig. Und also über diese Skurrilität und dass es ihr wahnsinnig Spaß gemacht hat, das weiß ich noch. Mehr Spaß schon noch als später vielleicht auf der Berufsschule, wo sie auch da unterrichtet hat.
Nein, ich frage mich einfach, ob dieses gesellschaftliche gegen Regeln verstoßen oder wie kann man gegen Regeln verstoßen oder was macht das mit einer Gesellschaft? Wie sieht es aus mit dem Strafsystem? Ist das angemessen? Justizsystem? Du hast ja später auch Jura studiert, ja, bis zum ersten, ja, Staatsexamen. Ob das auch in dir schon, keine Ahnung, so eine Art von Faszination möglicherweise verursacht hat, dass du dir gedacht hast, dass du dir Gedanken darüber machst, dass du die Geschichten anhörst oder sie weiterspinnst. Aber das ist wahrscheinlich einfach nur eine Interpretation von außen. Ne?
Tatsächlich, das war damals noch nicht so. Über Sinn und Unsinn und des Strafens, da habe ich dann später sehr viel, und nach wie vor denke ich da sehr viel drüber nach, als ich dann Jura studiert habe, weil das ja wirklich ein ganz wesentlicher Teil des ganzen Strafrechts ist. Und ich führe auch immer wieder da Diskussionen, ob das überhaupt notwendig ist, beispielsweise einen Straftatbestand wie Mord zu haben. Würde man wirklich weniger morden, wenn Mord, wenn es nicht in 2.11 wirklich verboten wäre? Weil ich bin ja der Meinung, kein vernünftiger Mensch sagt, ich ziehe jetzt los und bringe einen um und mach's nur nicht, weil es den Paragraphen 211 gibt. Andersherum ist es eben so, dass jemand, der unbedingt morden will oder im Affekt jemanden tötet, sich nicht davon abhalten lässt in der Sekunde, nur weil es Paragraph 211, 212 gibt. Also insofern, das sind so Diskussionen, wo ich dann sage, ja, und ergibt das überhaupt einen Sinn, was wir da machen, dass wir Leute wegsperren für eine gewisse Zeit? Kommen die dann wirklich resozialisiert oder noch schlimmer wieder raus? Und welche Alternative haben wir das?
Also ja, wie würdest du dir das denn beantworten? Also die Kritik ist ja immer leicht anzubringen.
Die Kritik ist
wahnsinnig. Wie könnte eine Alternative aussehen?
Ich glaube schon, dass Strafen sinnvoll sind, aber ich habe damit Dokumentation gesehen und da hat ein Justizvollzugsangestellter gesagt, die Mörder, die und Mörderinnen kann ich fast alle sofort entlassen, die haben in einer absoluten Ausnahmesituation, also Totschläger waren es in der Regel, jemanden umgebracht. Meistens sogar in der eigenen Familie und dann hat sich etwas aufgestaut über Jahre hinweg. Die werden nie wieder etwas tun. Aber den U-Bahn-Schläger, den ich jetzt hier für 2-3 Jahre drin habe, von dem weiß ich, wenn ich den rauslasse oder wenn ich sie rauslasse, das geht von vorne los und zwar noch schlimmer, jetzt hat er die Skills drauf. Ich glaube, man muss nach Alternativen suchen, nicht generell das ganze Strafrecht umkrempeln, aber ich glaube beispielsweise, dass wenn ich einem Jugendlichen oder einem 18-jährigen Straftäter für empfindlich lange Zeit den Führerschein wegnehme, das kurioserweise wahrscheinlich mehr Sinn ergibt. Natürlich kann er ihn immer noch fahren, aber dann sind wir ja bei der Henne-Ei-Problematik. Aber wenn der da seine
Männlichkeit ganz
verliebt,
absolut,
der verliert,
absolut.
Wenn er das verliert und das auch weiß und dass das hart durchgezogen wird und er nur noch Beifahrer sein kann und in seiner Clique auch komplett die Street-Credibility verliert, dass das einen daran hindern kann. Und anderem das Belohnungssystem, wenn man nicht beispielsweise straffällig wird, dass einem der Führerschein bezahlt wird. Ich kann mir sogar gut vorstellen, da gab es ja mal eine Idee, dass man mehr Leute, wenn man wieder die Wehrpflicht einführt, Anreiz geben könnte, wir bezahlen dir deinen Führerschein. Ich kann mir wirklich vorstellen, das ist so etwas, wo alle noch nach gieren. Irgendwann vielleicht nicht mehr, aber man muss halt in bestimmten Bereichen über Alternativen nachdenken. Aber ich will nicht das ganze Strafrecht jetzt mit dem Bade auskippen.
Ja, das wäre auch ein Schlag ins Gesicht vieler, die gerade was so Femizide angeht, ne, wo man sagt, ja, gibt ja unglaublich viele Beziehungsstraftaten. Ne? Und das wird dann oft so, ich will nicht damit nicht sagen, dass du das verharmlosen wolltest oder sonst gar nicht. Ich wollte es nur nochmal, das möchte ich wirklich raushalten und ganz einordnen. Denn ja, auch da mag sich vieles aufgestaut haben und trotzdem ist es nicht im geringsten ein Anlass, jemanden schlagen, quälen, foltern oder gar töten zu dürfen.
Ja, es kommt natürlich dazu, also der Schutz der Bevölkerung vor dem Täter. Das ist wiederum natürlich, es gibt ja so 3 Gründe, warum man straft. Der eine ist eben dieser Rachegedanke, sage ich mal, oder Wiedergutmachungsgedanke, Schuldausgleich. Das ist aber der geringste, der vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand hält. Der nächste ist eben Resozialisierung des Täters. Wir wollen ihn auf den Weg der Besserung bringen. Das ist das, glaube ich, was am wenigsten klappt. Und dann gibt es natürlich aber auch den Schutz. Und da beispielsweise bin ich ein strenger Verfechter davon. Wir müssen dann die Frauen vor den Männern, die dann auch vor Frauenhäusern auftauchen, natürlich schützen. Leider reichen da wiederum unsere Kapazitäten nicht. Es geht ja nicht nur um die, die wirklich umbringen, sondern es geht um die, die jeden Tag ihre Partnerinnen misshandeln.
Absolut. Und da gibt es eine irre hohe Dunkelziffer im Übrigen auch. Ne?
Und die Zahlen muss man sind tatsächlich schon wiederum wegsperren, nach meinem Dafürhalten. Dann kommt da natürlich aber wieder der Gedanke, na, wir können ein Individuum nicht nur präventiv die ganze Zeit wegsperren. Wir müssen auch irgendwann mal wieder ihm die Möglichkeit geben, rauszukommen. Das ist jetzt sind wir in einem ganz, ganz schwierigen Fall.
Das ist ein ganz schwieriges Thema und das verfrisselt sich auch in alle Ecken. Nichtsdestotrotz ist es ja leider, das ist jetzt nicht das Gespräch, das zwischen uns stattfinden muss, gar nicht. Mhm. Aber diese Frage möchte ich dir schon noch stellen, weil du dir viele Gedanken machst und dein Gehirn dir dabei hilft, hin und her zu springen und die Themen zu wechseln. Und du liest viel und du recherchierst viel und dein Genre ist nun mal Mord, Totschlag, so. Kannst du dir erklären, warum, und ich habe das Gefühl, es wird schlimmer und schlimmer, obwohl wir ja in einer sogenannten Zivilisation stecken. Ja. Ne? Also wir reden jetzt nicht von einer Zeit vor 5000 Jahren, wo es vielleicht darum ging, wer hat die größere Keule, um sie dem anderen auf den Kopf zu schlagen, um dann das Mammutfleisch zu kriegen oder so. Sondern es ist ja schon so, dass man sagt, ich habe das neue iPhone und ich fahre Auto und verhalte mich trotzdem eigentlich wie ein Einzeller und schlage und habe überhaupt keine Impulskontrolle. Kannst du dir erklären, warum dieses Bild, unter dem auch, glaube ich, viele Männer selbst leiden, weil sie selbst mitbekommen, ne? Sie sind möglicherweise selbst anders, möchten sich damit überhaupt nicht assoziiert wissen, werden selbst unter Druck gesetzt und dann gibt es diese große Gruppe, die einfach straffällig wird. Guck dir die Zeitungen an, hör dir jede Nachrichtensendung an, guck in die Polizeistatistik, guck in die Gefängnisse, das sind zu über 80% Männer. Was ist da los? Warum gibt es da keine Impulskontrolle? Was ist das?
Also ich weiß es nicht, ob das jetzt aktuell wirklich schlimmer ist oder ob es einfach nur sichtbarer geworden ist, ob es immer schon so war. Es heißt ja wirklich, die auffälligste Tätergruppe, das sind ja junge Männer, die vielleicht auch biologisch in einer gewissen Phase ihres Lebens nicht wissen, wohin mit ihrer Energie, die eine Selbstfindungskrise haben, was nichts entschuldet. Ne? Das ist jetzt einfach nur
der Versuch,
sich dem anzunähern. Das muss ich als Autor, muss ich mich ja in jede Figur hinein. Das ist manchmal auch ein Fluch, dass man auf einmal nicht Verständnis für alles hat, sondern es nachvollziehen kann, auch wenn man das nicht teilt. Diese Ambiguitätstoleranz eben komplett entwickelt in alle Bereiche. Und ich glaube, es ist auch durch die Medien einfach wahnsinnig sichtbarer geworden, was auch gut ist. Und du hast Femizide angesprochen, häusliche Gewalt, dass das immer mehr thematisiert wird und nicht unter dem Deckmantel des Schweigens liegt. Da glaube ich, da muss man früh genug einfach gegensteuern. Alles Böse wie alles Schlechte fängt in der Familie an, fängt früher an. Kein Mann, das glaube ich eben, das kann ich für mich als Mann eben, also kein Cis-Mann, um das mal so zu sagen, der wird geboren mit dem Wunsch, Frauen zu töten. Das glaube ich nicht, dass man sich das auch vornimmt und da gibt es Ausnahmen natürlich, aber die Regel wächst dort irgendwie rein und findet sich am Ende einer Gewaltspirale, in der er nie hineinkommen wollte. Aber trotzdem kann er nicht dagegen. Das entschuldigt wiederum gar nichts, aber es zeigt auch die Frage bei häuslicher Gewalt, warum ist denn jemand so zu einer Partnerin, die er höchstwahrscheinlich wirklich schon mal geliebt hat? Das sind Fragen, denen wir auf den Grund gehen müssen und dann das Übel bei der Wurzel packen müssen.
Du Armer, dass ich dich jetzt hier damit konfrontiere. Du kannst natürlich auch, es ist unglaublich schwierig, darauf Antworten zu finden.
Ja, aber das sind die
Themen. Wir müssen da rein.
Das sind die Themen, die in meinen Büchern stattfinden. In der Heimweg geht es um häusliche Gewalt. Mhm. Und tatsächlich, da war Linda, meine Frau, hat eben die entscheidende Frage irgendwann in der Mitte des Buches gestellt, wenn ich am Schreiben war. Aber wieso wird denn der Mann so? Mhm. Was ist denn das für ein Minderwertigkeitskomplex?
Aber es tut mir leid, dass das jetzt so emotional ist und so überhaupt nicht fundiert klingt. Aber wenn ich mir angucke, was die Taliban mit den Frauen machen, wärst du souverän, wärst du stark, würdest du dich sicher fühlen, dann würdest du die anderen doch nicht noch kleiner halten, noch kleiner halten, noch kleiner halten. Ja. Das muss eine riesengroße Angst oder Minderwertigkeit sein einfach, wodurch auch immer ausgelöst. Und das macht mich wahnsinnig. Ja, das kann. Es ist so, da müssen Menschen... Wie kann die Lösung lauten? Lernt euch selbst zu lieben, lernt euch selbst zu akzeptieren, damit ihr euch nicht so klein fühlt, damit ihr andere nicht zerstört? Oder wie kann die Lösung lauten?
Also die Lösung ist leider keine, die von heute auf morgen stattfindet. Was es eben so schrecklich macht, weil wir wissen, es wird noch sehr viel Schlimmes passieren, bevor etwas sich langfristig verbessert. Aber die Lösung kann halt nur in den Familien stattfinden. Und das Wichtigste, politische Ressorts, Bildung und Familie. Weil jeder Euro, der dort investiert wird, der macht sich später tausendfach bezahlt. Und alles, was dort versäumt wird, desolate Familienverhältnisse führen dazu, dass die Kinder, die in desolaten Familienverhältnissen aufwachsen, entweder Opfer oder Täter werden. Nicht alle Täter, aber auch nicht alle Opfer. Natürlich können sich auch viele rausarbeiten, aber es ist einfach so viel wahrscheinlicher, dass wenn Kinder nicht zur Schule kommen, dass man guckt, warum kommen sie nicht zur Schule, in die Familien geht und auch alle Bereiche. Also ich würde Lehrer viel stärker und besser bezahlen.
Absolut.
Ich würde die Streetworker, alles. Ich würde dort sagen, das sind die sozialrelevanten, systemrelevanten Berufe.
Die in alles abstrahlen. Also ich glaube, wenn man da, das ist wie so eine Sollbruchstelle. Ja. Wenn du da nicht investierst, wenn du da nicht zusiehst, dass du die Leute dass du da auch Visionen wächst, dass du die Menschen stark machst, dass du ihnen ein Gefühl für Fairness gibst und für Empathie. Ne? Also Bildung ist ja auch Herzensbildung. Das ist so gut investiert, denn wenn du das nicht tust, wirst du den Zinseszins dafür zahlen müssen in allen möglichen anderen Bereichen.
Und ihnen Erfolgserlebnisse verschafft. Mhm. Dass sie merken, sie haben Erfolgserlebnisse, die nicht darauf resultieren, dass sie andere klein machen oder andere irgendwie schädigen müssen, sondern dass sie weiß ich was, im Sport. Es hilft ja schon, ja, im Sportverein aktiv zu werden und. Und das ist eben etwas, das ist leicht gesagt und das wird nicht von heute auf morgen passieren können. Aber da muss man auf jeden Fall ansetzen und nicht nur, das muss man auch machen. Die Frauenhäuser muss man natürlich ausstatten mit Geld, das genügend gibt, dass man nicht abgewiesen wird.
Illusorisch.
Aber das ist am Ende der Kette. Am Anfang der Kette steht was ganz anderes.
Ja, wenn man es präventiv irgendwie lösen könnte, wäre natürlich super. Dann könnte man aufhören, die Frauenhäuser zu bezahlen.
Man muss beides machen. Man muss beides machen.
Absolut. Also, und ich glaube, das ist nicht, du hast es ja auch nur als Beispiel genannt, wenn du sagst, was macht Menschen glücklich und stolz auf sich selbst, da sind wir wieder, es reicht manchmal schon, jemandem zu helfen. Also schon in kleine Situationen eingebunden zu werden und auf die Art und Weise eine Art von Erfolgserlebnis oder von Dankbarkeit zu spüren. Das kann schon dazu führen, dass man sich selbst gut fühlt und stärker fühlt, auch als Heranwachsender, auch als Kind. Da bin ich fest von überzeugt.
Ich will es nicht in die Länge ziehen, aber eine Sache ist, wir sitzen uns ja beide gegenüber und was in dieser Online-Welt tatsächlich verloren gegangen ist, ist, dass man sich auch mimisch und mit Gestik, dass man kommuniziert. Mhm. Man hat ja mal, das hat ja eine Zeitung gemacht, ich glaube, es war die FAZ oder die Süddeutsche, das weiß ich jetzt nicht, aber die haben...
Das Interview ohne Worte?
Das auch, aber dass die Süddeutsche, nein, aber sie haben so Leute, die Hasskommentare geschrieben haben, konfrontiert mit den Empfängern. Du tippst im Internet irgendeinen Hasskommentar und du siehst die Reaktion deines Gegenübers nicht. Das führt zu einer empathischen Abstumpfung. Du denkst, du musst immer noch mehr nachlegen, damit du überhaupt eine Response bekommst in einem anderen Kommentar. Die Verletzungen werden immer gravierender. Und man muss die Leute zusammenbringen und ihnen auch zeigen, guck mal, das ist das, was es auslöst, wenn du so etwas sagst. Das muss man frühzeitig lernen, weil ansonsten... Was wir zurzeit lernen, ist, dass jeder alles sagen darf im Netz, dass jeder auf den anderen aufschlagen kann und dass man so what, wenn der amerikanische Präsident diese Worte benutzen darf, dann darf ich das ja wohl erst recht. Und das ist eben etwas, glaube ich, auch Gemeinschaften müssen mehr gefördert werden. Familien, Gemeinschaften, Freundeskreise und man muss sich real wieder begegnen, sonst stumpft man ab.
Und ich würde immer dafür plädieren, Hasskommentare und alles Verachtende sofort zu löschen. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die davor zurückschrecken, weil sie denken, das ist Zensur oder so. Ich denke nur, dass in dem Moment, wo andere Menschen das sehen, sie möglicherweise zu Nachahmern oder Nachahmerinnen werden oder zumindest, dass es billigend in Kauf genommen wird und das darf nicht sein. Also diese Leute zu löschen ist das Einfachste, es geht schnell und okay. Entre dos tierras hast du mitgebracht von den, ich spreche kein Spanisch,
Héroes del Silencio. Ja, den Helden der Stille zwischen zwei Welten. Ich kann auch kein Spanisch, aber das habe ich mir noch beigebracht. Das war 1990 und da habe ich Abi gemacht. Und das ist unser inoffizieller Abi-Song. Wir haben uns, zu dritt waren wir mit Knut und Per, alten BMW, Richtung Valencia aufgebrochen. Und das war damals, was in den Diskotheken hoch und runter lief und seitdem auch ein Klassiker ist. Und damit verbinde ich sozusagen die Freiheit nach der Schule.
Sebastian Fitzek ist heute zu Gast und vielleicht passt es jetzt ganz gut. Wir haben über Werte gesprochen und darüber, wie wir uns als Gesellschaft miteinander arrangieren können. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, dass was wirklich lustig ist, weil du hast so viele Bestseller geschrieben, dass hier, ich weiß gar nicht, ob das hier ein Bestseller geworden ist, das Buch.
War es zum Glück,
gut, umso besser. Ich wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, mir dieses Buch hier, das sieht aus wie ein Kinderbuch, du hast ja auch Kinderbücher schon gemacht und ich will es damit auch gar nicht schlecht oder kleiner reden, im Gegenteil, Fische, die auf Bäume klettern, das ist die Hälfte eines Einstein-Zitats, das du auch an den Anfang des Buches gestellt hast.
Also Einstein hat mal gesagt, dass in jedem Menschen eigentlich ein Genie steckt, bloß wenn du einen Fisch danach bewertest, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sich ein Leben lang für dumm halten. Und das ist auch etwas, ich habe ja dieses Buch eigentlich nur geschrieben, weil ich mir überlegt habe, ich sollte mein Testament schreiben, also bin ich von allen Seiten immer dazu gedrängt worden, auch von meiner damaligen Frau, die gesagt hat, Mensch, du steckst schnell in ein Flugzeug, hast du schon mal ein Testament geschrieben? Und da habe ich gedacht, die materiellen Dinge, die werden sowieso geregelt, da gibt es ja auch Gesetze, aber es wäre schon schade, was würde ich eigentlich meinen Kindern morgen sagen, wenn ich heute die Gelegenheit nicht mehr dazu hätte. Und da dachte, ach, das ist doch eine schöne Sache, das schreibst du mal runter und ich dachte, das schreibe ich wirklich ganz schnell, weil ich hielt mich für Prinzipien sattelfest komplett und habe dann beim Schreiben gemerkt, nee, gar nicht. Also alles, was ich geschrieben habe, vielleicht lag das auch an meiner juristischen Ausbildung, habe ich sofort wieder in Frage gestellt und war überhaupt nicht sattelfest. Und so ist eben dieser Kompass entstanden, der wirklich viel, viel länger gedauert hat zu schreiben als jetzt einen Psychothriller.
Ja, das glaube ich. Das ist auch wirklich ein, es gibt sehr viele Kapitel und es ist durchaus für Kinder oder Heranwachsende geschrieben. Aber ich freue mich, also ich hatte jetzt, wie gesagt, ich habe es gestern Abend dann eher so kurz in die Hand genommen und angefangen zu lesen und dann habe ich so gedacht, oh, das finde ich aber schön, ich bin eingestiegen bei Sei kein Arschlauch.
Ja.
Also so, dass man, und da habe ich schon gedacht, oh, das gefällt mir aber ganz gut, ich glaube, da lese ich noch ein bisschen mehr drin rum, denn es ist ja gar nicht verkehrt, du bist ja jetzt nicht jemand, der so streng und rückwärtsgewandt oder besonders konservativ Ratschläge gibt oder so, gar nicht, aber wenn ich es richtig verstehe, geht es auch darum, da nochmal das Beispiel, das wir vorhin ja schon erwähnt haben, lern die Regeln noch erstmal und dann kannst du sie noch brechen. Also jetzt auch nicht anti-autoritär und super crazy und nur drauf los und egal und nach mir die Sintflut, weil auch das ist ja möglicherweise dann eine Art von Rücksichtslosigkeit, die dann schon wieder andere Menschen verletzt oder belastet oder wie auch immer. Ne? Man muss sich miteinander arrangieren und das hier klingt wirklich wie so ein Wertekompass, den du einem zumindest so ein bisschen, wo du einen so motivieren möchtest. Oder so, genau.
Das ist eine Diskussionsgrundlage und vor allen Dingen das Wort eben, wir haben lange danach gesucht, weil ich auch mit dem Verlag darüber geredet habe, aber ich habe dann gesagt, eigentlich ist es ein Kompass. Ein Kompass nützt dir gar nichts, wenn du nicht weißt, wo du hingehen willst. Mhm. Dann weißt du zwar, welche Himmelrichtung, aber es ist eigentlich völlig egal. Aber solange du, wenn du ein Ziel hast, kann dir ein Kompass helfen, es zu erreichen. Und den ersten Schritt, den kann man in der Regel jemanden nicht abnehmen. Die meisten Ratgeber, die setzen das Ziel voraus. Du wirst abnehmen, du willst mehr Geld haben, du willst erfolgreich sein, du willst Freunde bekommen oder sowas und dann geben sie dir das sowas. Ich finde es sogar schon fast anmaßend, aber vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, dass jeder für sich erst einmal das Ziel bestimmt. Was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen?
Oh, könntest du das so beantworten?
Ja, habe ich so lange, lange Zeit drüber nachgedacht, weil ich auch ein bisschen getriebener bin. Ich schreibe ja nicht so viele Bücher, weil ich so viel Tagesfreizeit habe, sondern auch, weil mich das irgendwie Geschichten antreiben. Da ist etwas in mir drin und das muss raus. Und ich würde auch schreiben, wenn mich keiner lesen würde, habe ich schon bewiesen, weil ich habe mein Debüt ja auch geschrieben, ohne zu wissen, ob es irgendjemand lesen will. Das ist also etwas, wo ich da nachgedacht habe. Und für mich, ich glaube, es gibt den Sinn des Lebens, den wir nie erfassen können mit unserem eigenen Gehirn, aber wir können unserem eigenen Leben einen Sinn geben und der mag sich auch unterscheiden von anderen. Und für mich ist es so, dass ich gesagt habe, okay, das Leben ist nicht nur eine Reise, wie man häufig so sagt, sondern es besteht aus unglaublich vielen Reisen, die manchmal ineinander übergehen oder abgeschlossen sind. Jedes Gespräch ist eine Reise, jedes Buch, was man liest, jedes Konzert, auf das man geht, aber auch jede Reise natürlich an sich ist eine Reise. Die Kindergartenreise haben wir abgeschlossen, die Vorschul-, die Abiturreise, die Ausbildungsreise, es gibt Liebesreisen und all das, ich glaube, und je mehr Reisen man im Leben gemacht hat und Erinnerungen als Souvenire daraus gezogen hat,
also auch im übertragenen Sinne.
Auch im übertragenen Sinne, umso erfüllter ist das Leben. Und das ist mein Ziel, so viele Reisen wie nur irgend möglich zu machen, ohne sich zu verzetteln oder ohne eben total in Hektik auszubrechen. Davon ausgehend, habe ich gesagt, ist es natürlich wahnsinnig schwierig zu wissen, welche Reise trete ich an und welche Reise trete ich nicht an. Und da bin ich auf Sprichwörter gestoßen und sage, und diese meisten Sprichwörter sind einfach Humbug. Da gibst du von wegen, am Ende deines Lebens wirst du nur das betrauern, was du nicht gemacht hast. Was nicht stimmt. Mhm. Also ich habe nie im Käfigkampf gemacht und ich werde auch nie in meinem Leben das bedauern.
Du weißt es nicht.
genau. Es gibt einige Sachen, wo man sagt, nee, diese Reise muss ich jetzt nicht antreten. Dann gibt es aber die meisten Reisen treten wir nicht an, weil wir haben über Mut, wir haben über Tanzen geredet, weil einem selbst der Mut dazu fehlt. Denn ich habe mit meinem Sohn gesprochen, der sagt, ich würde gerne im Chor singen. Und dann sage ich, was hält dich davon ab? Ich habe Angst, dass die anderen lachen. Ja, das ist also ganz, ganz klar, das geht uns allen so.
Das ist in uns allen.
In uns drin. Dann sage ich, okay, habe eine Checkliste aufgestellt, aber pass mal auf, was passiert? Stirbst du oder wirst du krank? Davon? Nein. Stirbt ein anderer oder wird der krank? Also schädigst du einen anderen? Nein. Kommst du ins Gefängnis? Verlierst du deine Freiheit? Nein. Okay, dann go for it.
Wenn dein Vater Krimi-Bestseller-Autor ist, musst du folgende Fragen beantworten.
Ja, genau. Das sind die drei Checklisten.
Stirbst du? Kommst du ins Gefängnis? Na dann los, worauf wartest du?
Ja, aber das sind wirklich die meisten Sachen. So what? Was passiert?
Ich glaube, das ist ja immer noch so, über ganz vielen Leuten ist immer noch, finden mich die coolen Leute cool?
Ja.
Das ist ja das, warum ganz Social Media würde zusammenbrechen. sprechen, ja. Wenn man dieses, wenn man das mal zur Seite schieben würde, ja, wenn Leute wirklich nur noch tun würden, worauf sie Bock hätten und ihre ja. Ängste verlieren würden, ob es nun Tanzen oder Reisen ist, ja. oder wildfremde Leute ansprechen oder Tiere streicheln oder voltigieren oder tauchen oder Fallschirmspringen.
Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich natürlich darüber nachgedacht habe, ist auch die Frage, warum wir Geschichten so gerne lesen. Und was lesen wir und was sehen wir in Filmen für Geschichten? Wir sehen immer, wie Menschen sich verändern. Das ist der Kern jeder Geschichte. Wenn ein Mensch sich in einem Film oder einem Roman nicht verändert, ist der Roman in der Regel uninteressant für uns. Das ist die Stellvertreterfunktion. Mhm. Das ist völlig egal, welche Geschichte wir nehmen. Am einfachsten ist es, an Findet Nemo darzustellen. Findet Nemo, Hauptdarsteller ist übrigens nicht Nemo, sondern der Vater. Der Vater hat die Urangst, dass sein Sohn verloren geht. Geht natürlich verloren. Und was muss der Vater machen? Er muss seine Urängste überwinden und durch den ganzen Ozean schwimmen, um seinen Sohn wieder zu bekommen. Der Vater verändert sich. Es geht immer um diese Veränderung. Und das fällt uns so wahnsinnig schwer. Jeder von uns will sich verändern.
Will sich verändern?
Eigentlich schon. Fast jeder hat irgendeinen Punkt, in dem er sich verändern will. Sei es wirklich wiederum,
regelmäßig Sport.
Rauchen. Mhm. Oder eben auch in den größeren Dingen. Sich beruflich verändern, auszuwandern oder hier zu bleiben, sich politisch zu engagieren. Oder Digital Detox. Egal was. Jeder von uns, deswegen boomen ja diese Ratgeber so. Aber es fällt uns so wahnsinnig schwer, uns zu verändern.
Wir mögen ja auch eigentlich dann keine Veränderung. Das ist ja auch das Verrückte. Ne? So. Wir mögen uns verändern wollen, genau. Aber da ist jetzt plötzlich eine Baustelle, ich muss einen neuen Weg nehmen. Da ist jetzt plötzlich Richtig. Ein Update, ich muss neue Knöpfe drücken. Unterm Strich kann das bedeuten, nach 2 Monaten, ist doch super, ist doch viel besser, ist doch viel unkomplizierter. Richtig. Wir haben natürlich auch die Angst vor dem Neuen.
Wir haben die Angst vor dem Neuen. Und das wiederum führt dazu, dass wir lieber das sichere Elend nehmen als das unsichere Glück. Und jetzt stehen wir genau zwischen Baum und Borke. Opfere ich alles oder sage ich never change a winning team? Das ist eigentlich zwischen diesen beiden Sachen, wo Leute sagen uns, hey, warum denn? Du lebst hier, du kannst doch alles machen und so. Aber nein, man hat natürlich auch diese Zwänge, aus denen man rausgehen will. Und jetzt führt uns wieder zu der Frage, welche Reise treten wir an und welche nicht? Und darüber haben wir auch schon gesprochen, da habe ich eben diese 80-20-Regelung für mich. 80, also wenn ich 5-mal Urlaub machen kann, dann fahre ich meinetwegen 4-mal in das Hotel, was ich kenne, und einmal fahre ich auch in ein Land, was ich eigentlich überhaupt gar nicht auf der To-Do-Liste hatte. Und Ich wette, häufig ist bei mir schon so gewesen, gerade wenn man etwas macht, was man normalerweise nie machen würde, einmal ausbricht, dass man, und zwar gefahrlos ausbricht, dass das die schönsten Erinnerungen sind.
Oder auf jeden Fall intensive. Und sei es
richtig.
Irgendwie entertaining, ja. Also letztendlich ist ja auch, wir stecken und wir erleben was ganz Beschissenes und wissen, okay, es ist furchtbar jetzt, aber in einer Stunde habe ich eine gute Story, die ich erzählen kann. Also irgendwas kann man schon noch draus ziehen. Ich glaube nur, also ich bin, wie du weißt, keine Soziologin und keine Demografin und ich bin auch keine Freundin davon, Generation über einen Kamm zu scheren, auch wenn es mir vielleicht selbst hin und wieder mal verbal passieren mag, aber da meine ich schon zu beobachten, dass immer weniger Menschen, mit denen ich kommuniziere, mir das Gefühl geben, sie lassen sich auf das Ungewisse ein. Das klingt jetzt so geheimnisvoll.
Ja.
Aber das beobachte ich bei Social Media, dass die Angst so groß ist. Und das sehe ich auch durch diese Dating-Plattform beispielsweise, dass Menschen sich unglaublich lange auch mit Filtern, ne, zu einem anderen Menschen machen. Ne? Du lernst jemanden kennen, du schreibst nur über Vorzüge, du schickst nur Bilder, die möglicherweise wie auch immer geschönt sind und so weiter. Und je länger du das machst, desto illusorischer wird es, jemandem wirklich real gegenüberzutreten, weil diese Person schon ein ganz anderes Bild von dir hat, ne?
Noch weitergehend, meine Frau und ich hätten uns über Dating-Plattformen nie kennengelernt. Also weil beispielsweise wäre ich schon mal durch den Filter rausgeflogen, dass ich schon mal verheiratet war und 3 Kinder hatte. Also weil Patchwork war das, was sie definitiv nicht ankreuzen wollte. Und heute liebt sie es in dieser Situation. Dann war sie mit jemandem davor zusammen, der war, glaube ich, 1,95 groß und es entsprach auch eher ihrem im Bild, als jetzt mit so einem 1,80. Und da steht in meinem Pass nur drin, eigentlich laufe ich so Limbo-Tänzer-artig, noch ein bisschen wegen meines krummen Rückens, also auf der 1,75er Schwelle rum. Also das, also in verschiedenen, diese äußeren Filter hätte ich null erfüllt.
Wie, jetzt musst du nur noch sagen, dass ihr euch auf
Im
einer...
Zug. Kennengelernt haben. Wir haben uns gut. Ich bin ja so ein Buchstalker und ich will mal gucken, was lesen denn die anderen so. Ich meine, nicht meine eigenen Bücher erkenne ich relativ schnell, aber mich interessiert das einfach. Das ist auch ein Grund, warum ich E-Books nicht so mag, weil dann müsste ich mich jetzt quasi von hinten anschleichen, was nicht so ratsam ist. Und sie hatte so ein Buch rausluken, was mich schon mal hätte stutzig werden lassen, was von Michael Nast war, Generation beziehungsunfähig.
Oh. Okay.
So, ja. Und wir saßen uns im Bahn gegenüber völlig überfüllt und sie hatte, das muss man dazu sagen, tatsächlich fast alle meine Bücher gehört, eingesprochen von Simon Jäger. Nun fand sie die zwar gut, aber nicht so gut, als dass sie jetzt an dem Autor Interesse hätte. Sie hat mich nie gegoogelt. Dann sieht ja auch kein Foto. Ne? Und irgendwann sind wir auf Berufe gekommen. Und irgendwann habe ich gesagt, wer ich bin. Und dann dachte sie, ich bin der größte Hochstapler überhaupt. Weil sie hatte schon ein Bild vor Augen. Ja? Yeah. So wie wir von Radiomoderatoren immer dann ein Bild haben. Und wenn wir nie gucken, formt sich ja jeder, das ist das Schöne am Lesen, seinen eigenen Film. Ich entsprach dem überhaupt nicht. Ich glaube, sie dachte, ich bin so ein wirklich so eher so auf die 80 Jahre zugehender, verbitterter alter Mann oder sowas. Und dann fing sie an, mich auszufragen. Okay, wie hieß denn die Hauptfigur, die weiblichen abgeschnitten?
Nein, doch, sie hat dich richtig getestet.
Ja, Linda.
Abgefahren. Ja. Toll, Linda.
Der Hörbuch, der Hörbuch ist mir so entfallen. Ich war in der dritten Frage, war es mir einfach zu blöd.
Ne? Geil. Das ist toll.
Und so sind wir quasi zusammengekommen. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Hätte dieses interessante Gespräch nicht stattgefunden, wir hätten uns nie gematcht. Ja.
Okay, verstehe.
Und das sagen wir uns heute auch immer noch von wegen, das kommt jetzt auf unsere, diese Liste, wo alles übertüncht wird. Jetzt.
Ja,
die Bucketlist, so diese Liste, wo wir nicht zusammenpassen. Wir haben natürlich in den wichtigen Punkten, in den Werten, die wir teilen, politische Werte, die moralische Werte, das, was in dem Buch drin steht. Man braucht schon ein Fundament. Ja, aber genau da, danach wird ja nicht gefragt. Ja, also ganz, ganz selten. Es wird ja nach Äußerlichkeiten die abgefragt und deswegen läuft man häufig vielleicht an seinem Partner, seiner Partnerin komplett vorbei, weil man nicht weiß, wonach man eigentlich suchen sollte.
Und allein schon deswegen, weil man den Kopf gesenkt hält, wenn man auf den Monitor guckt. Es ist mir schon zweimal passiert, dass ich an wirklich smarten Typen, glaube ich jedenfalls, die haben mir wirklich gefallen. Und meine Haare lagen gut an dem Tag. Das heißt, hätten die doch in dem Moment einfach mal hochgeguckt. Ja, wer weiß,
So ist das.
So, Musik, und dann müssen wir ja auch mal über dein aktuelles Buch sprechen. Was ist das denn hier? Pass auf, wir haben jetzt so lange geredet, dass du etwas opfern musst. Nee, das mache ich für dich. Ich treffe die Entscheidung, dass die Ärzte rausfliegen. Prefab Sprout hast du mitgebracht.
Ja.
Ich freue mich sehr darüber. Cars and Girls, was für eine tolle Band. Hast
Superband.
Du mal geguckt, warum die so heißen?
Ich habe mal geguckt.
Ich auch, und ich habe es vergessen. Ich auch, ganz genau. Deswegen werden wir es auch jetzt nicht nachholen. Cars and Girls. Warum dieser Song?
Anfang der 90er Jahre, Liebeskummer, großer Liebeskummer gewesen. Ich war allein im Urlaub, eigentlich wollten wir zusammenfahren. Gleichzeitig war auch Jugoslawien-Krieg. Also die ganze Weltlage und meine innere Lage war ziemlich down. Aber diese Band hat mich aufgebaut.
Ich sage nur jetzt schon mal hörbar@radio1.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Sie können uns alles Mögliche schreiben. Und Sebastian Fitzek ist heute hier zu Gast. Kannst du gut allein sein?
Ja, tatsächlich mittlerweile. Früher gar nicht. Überhaupt nicht.
Was heißt das?
Ich hatte schon, wir haben ja gerade über Liebeskummer geredet. Wenn ich da Liebeskummer hatte, dachte ich, also ich bleibe jetzt für mein Leben alleine und wie soll man eine
Konntest
Partnerin
du mit dir
finden?
Nichts anfangen? Oder was hast du gemacht, wenn du allein warst? Dich in Gesellschaft begeben?
Ja, Klassiker, viel Musik gehört und mit Gesellschaft, mit Freunden.
Ist gut, das hat dich hierher geführt.
Definitiv. Oder Musik gemacht, gelesen auch. Also das muss man sagen, lesen ist ja auch Eskapismus. Mhm. Das hat dann geholfen. Aber das hat eine Zeit lang gebraucht, dass ich mit mir sehr, sehr, sehr gut alleine sein kann.
Du hast ja, ich werde gar nicht müde, es zu betonen, 5 Kinder. Da ist es ja noch mal etwas schwieriger, kann ich mir vorstellen, ja, allein zu sein. Auch wenn man das vielleicht mit seiner Partnerin gut geregelt hat. Und wenn sie zu Hause sich jetzt das glamouröse Leben eines millionenfachen Bestseller-Autors, der in 24 Sprachen übersetzt wird, der mit Security hier ankommt, mit einer Stretch-Limo, mit noch einer Stretch-Limo, mit zwei Presseleuten, mit Make-up, Schnippi-Schnappi und so weiter, muss ich sie enttäuschen. Hier, dieser Mann hier sagt, hier, ich muss gleich zum Elternabend. Und das ja, mal fünf, ja. Also das ist eben
natürlich aufgeteilt auf drei sozusagen, eben eine Patchwork-Situation. Aber ich liebe ja Elternabende, alle hassen das. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Elternabend. Aber das sind so,
was magst du denn daran?
Ich liebe es, verhaltensauffällige Leute zu beobachten, und zwar in einem sicheren Ambiente. Also nicht einem Serienkiller gegenüber zu sitzen, aber ich meine, die Eltern wirklich, die schießen ja einen Vogel nach dem nächsten ab, und ich also amüsiere mich da. Und natürlich bedauere ich auch, meistens ist eine Lehrerin, hin und wieder auch ein Lehrer, die dann auch auf die Uhr gucken. Es sind immer die Eltern, die kurz davor noch eine Frage stellen, die auch wirklich nur das eine spezifische Kind betreffen. Und dann sind die anderen, die Lehrer, die Lehrkräfte so höflich und beantworten das auch noch. Ja. Oh, und dann wird eine Kettenreaktion. Aber es gibt also so irrsinnige Sachen, die ich da erlebt habe.
Okay, also das Alleinsein hat, es gibt einen Fachbegriff dafür, und den hast du dir einfach genommen und drumherum eine Geschichte geschrieben, nämlich dein aktuelles Buch, Der Nachbar.
Ja, tatsächlich, das musste ich recherchieren. Es gibt Monophobie, Menschen, die wirklich Angst haben, alleine zu sein, also die körperliches Unwohlsein fühlen. Und in meinem Buch, Der Nachbar, geht es allerdings darum, dass eine Frau, die große Angst hat, allein zu sein, feststellen muss, dass es eine noch größere Bedrohung gibt, nämlich nicht alleine zu sein, einen Nachbarn zu haben, der, und das war der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, ich habe schon immer Interesse gehabt, mich mit Stalking auseinanderzusetzen, finde aber, da gibt es wahnsinnig viele, auch wahnsinnig gute Literatur und Filme schon, und ich will mich ja nicht wiederholen und nicht andere wiederholen. Bis ich dann auf eine wahre Geschichte gestoßen bin. Ein guter Freund von mir arbeitet als Security im Übrigen, und der hatte mal einen Fall, da hat eine Frau ihm geschildert, dass sie einen Einkaufszettel geschrieben hat, und diesen hatte sie auf dem Küchentisch liegen lassen, und als sie nach Hause kam, hat sie sich erst geärgert, verdammt, ich wollte doch einkaufen, dann hat sie ihren Kühlschrank aufgemacht und alles war eingekauft. Ja, und einsortiert. Und das war der Impuls, wo ich dachte, was wäre, wenn ein Stalker eigentlich positive Dinge macht, Heinzelmännchenartig. Oh, auf einmal hast du Nachtlicht neben deinem Bett, dein Rasen ist gemäht. Was willst du der Polizei sagen? Die kommt und sagt, ja, alles klar, da hat jemand für sie eingekauft. Ne? Und so entwickelt sich die Ausgangslage des Nachbarn, der eigentlich Dinge tut, die man gar nicht so schlecht findet, bis es dann eskaliert, aber sich nie gegen die Person wendet, die gestalkt wird.
Das ist ein sehr großes Thema, dass, also erstmal diese Monophobie, sie hat ja eigentlich eine Tochter.
So, sie richtig, hat eine Tochter,
richtig
klar.
Allein ist sie ja.
Nein, aber nicht. Die ist dann auf Klassenfahrt, und dann bricht das eben auch aus. Und ihre größte Leistung war es, sich von ihrem Mann zu trennen, der auch nicht gewalttätig ihr gegenüber, aber anderen gegenüber gewalttätig war. Und sie ist halt immer diesen ständigen Widerspruch. Auf der einen Seite will sie sich selbst natürlich auch, sie möchte nicht in Abhängigkeit sein, schon gar nicht mehr von einem Mann in Abhängigkeit sein. Und auf der anderen Seite möchte sie aber auch nicht nur mit sich alleine sein. Und dann kommen diese Ängste wieder, die auch von der Kindheit eben geprägt sind, weil sie hatte mal, sie fühlt sich zumindest verantwortlich an dem Tod ihres Bruders, weil sie in jungen Jahren eine falsche Entscheidung getroffen hat, und sie mag es eigentlich, wenn ihr Dinge aus der Hand genommen werden, wichtige Entscheidungen von anderen getroffen werden.
Das mögen viele Menschen. Zwischendurch.
Da kenne ich mich auch wieder. Natürlich, in allen Figuren, auch in den Bösen, manchmal schwingt so ein bisschen was drin von mir. Ich kann das eben sehr gut nachvollziehen, dass man es häufig gerne hat, dass jemand einfach entscheidet und man nicht selber mit der Last leben muss, eventuell eine falsche Entscheidung getroffen zu haben.
Aber ich glaube, es geht den meisten Menschen so. Also es gibt Menschen, die völlig außerstande sind, Entscheidungen zu treffen. Allein die schon, wenn man essen geht, 200 Stunden brauchen, bis sie sich irgendwie für ein Gericht entscheiden können, was schon schwierig ist. Und dann kennt das aber auch, glaube ich, jeder, wenn man überlegt, oh Gott, die Wohnung, soll ich das wirklich? Ich weiß nicht, es gibt und wenn man dann weiß, okay, es ist eh der Vermieter, der einen nimmt oder nicht nimmt, der anruft oder nicht anruft. Das sind solche Sachen, wo man sagt, oh gut, dass ich dafür die Verantwortung nicht. Ne?
So im Banalen ist es wie, wenn ich auf einmal auf einem Parkplatz bin, so ein leeres Parkhaus, und 1 Million Parkplätze zur Verfügung haben.
Wo soll ich jetzt? Stimmt, das ist so eine, also auch so ein Ding von dir, ne? Ja. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, ich habe ja noch einen zweiten Podcast, da haben wir auch schon mal gesprochen. Ja, ja, und genau. Ich meine, dass du da auch erzählt hast, es ist toll, wenn...
Toll, wenn es gibt nur zwei Parkplätze und sondern da, wo ich reinpasse, super. Sonst stehe ich eher am Eingang, eher am Ausgang, stehe ich da.
Holy shit, ja.
Genau.
Gut, also dieses... Natürlich ist das ein Buch, das viele aktuelle gesellschaftliche Themen in sich vereint. Das ist einmal so die gesellschaftliche Isolation auch. Auch natürlich kann man auch diesen Begriff Nähe gerne da rausnehmen. Mhm. Hätten wir jetzt mehr Zeit, es würde mir großen Spaß machen, mit dir darüber zu sprechen. Es gibt ja auch zu viel Nähe. Manche Menschen sagen ja auch, aber wirst du doch alles aus Liebe gestehen. Ich liebe doch und Liebe kann aber auch zu eng sein und jemanden ersticken und kleben und das kann zu viel sein. Und gerade bei Stalkerinnen oder Stalkern, das ist wirklich eine Sache, die man gendern muss. Da gibt es ja auch zum Beispiel so einen Song wie von Blondie, One Way or Another. Nichts anderes als, da hat sich eine Frau in den Kopf gesetzt, diesen Typen, egal wie auch immer. Und wenn dein Licht abends aus ist, schleiche ich um deine Wohnung. Oder Every Breath You Take von The Police.
Ja.
Das sind eigentlich Stalker-Songs.
Richtig.
Das ist nicht lustig. Da ist jemand, der einfach gegen seinen Willen die ganze Zeit beschattet wird oder beobachtet wird.
Und hier ist es jemand, der offensichtlich einen Helferkomplex hat und wahrscheinlich auch Liebe mitschwingt.
Oder das, was man dafür hält.
Ja. Oder das, was man eben dafür hält.
Du selbst, wie würdest du dich denn als Nachbarn beschreiben? Also du hast schon anklingen lassen, Schlagzeug früher in der Zeit
das
warst du,
war
bevor
nicht.
Das elektrische Schlagzeug kam, warst du wahrscheinlich echt ein furchtbarer
Furchtbar, Nachbar. Furchtbar. Na, ich glaube, die haben alle drei, weiß ich was, Kreuze geschlagen, als ich, wann immer ich irgendwo weggezogen bin. Aber dann tatsächlich in die letzten zwei Male habe ich auch gebaut. Das ist auch schwierig. Also
sag es ruhig, erzähl ruhig, was passiert ist mit das letzte Mal, als ihr umgezogen seid und wie lange die Leute das Gerüst am Haus ertragen mussten.
Die hatten das schon anderthalb Jahre oder zwei Jahre vielleicht sogar am Haus.
Ja gut, dann kommt auf das weitere Jahr nicht
an. Man muss auch da wiederum sagen, das war furchtbar. Das war ja auch während Corona. Und ich kann mich ja nur noch tausendfach entschuldigen, weil der unter uns, der war die ganze Zeit eigentlich im Homeoffice und musste das ertragen, dieses Gehämmer. Es gab nur einen einzigen Tag, an dem der Nachbar unter uns nicht im Homeoffice war. Das war da, wo die auf dem Dach war. Die Dachleute hatten eben einen Brand wirklich ausgelöst, einen kleinen nur zum Glück. Die Feuerwehr kam an und musste sich vergewissern, dass im Stockwerk darunter alles in Ordnung ist. Und dieser eine Tag, wo er von dem Baulärm geflohen ist, war er nicht da, also musste seine Tür aufgehackt werden. Oh. Das ist
Gott,
also,
das ist, so
das ist furchtbar, ist furchtbar. Wir konnten alles wieder glatt ziehen, aber also ich glaube schon, dass ich da nicht der beliebteste Nachbar gewesen bin.
Das ist also, genau, ich habe die Geschichte nicht von Anfang an erzählt. Ihr seid in eine Wohnung gezogen, die extrem sanierungsbedürftig war.
Ja, total,
Und es stand dieses Gerüst schon, aber es stand dann eben halt noch ein weiteres Jahr.
Es stand noch weiter da und dann.
Ey, und ein Jahr, what's another year? Aber wer das einmal erlebt hat über mehrere Monate,
furchtbar.
Wenn vor allem diese Planen flattern oder wenn man einfach gar nichts sieht, oder nur Staub reinweht oder die Fenster abgeklebt sind.
Also ganz so schlimm war es zum Glück nicht, aber es war trotzdem nicht toll. Ja.
Okay.
Und ich hab diese Nachbarschaftshoffeste gemieden.
Richtig falsch. Das ist auch wieder die deutsche Sprache, richtig und falsch. Du hättest
ich habe aber auch eins Kuchen, selber.
Kuchen
ich selber.
Und Sekt.
Ja, waren alle eingeladen, kamen auch. Also erst sagte ich, oh Gott, jetzt kommt keiner zum Richtfest, war das sozusagen. Es kommt gar keiner, aber die kamen dann, nachdem sie dann mittlerweile gearbeitet haben. Alle kamen sie dann später nach und nach und das war dann auch richtig gut. Aber ja, ich hatte trotzdem Muffensausen in der Hochphase. Mich dort zu zeigen.
Also, unsere Zeit ist um.
Oh.
Ich freue mich sehr, oder es war ein sehr, sehr gut durchblutetes Gespräch, um es so zu formulieren. Und glaubst du, wir können von diesem Buch hier auch eins verlosen?
Ja,
100%. Das ist nicht mehr so ganz aktuell, das ist von 2019.
Nee, super.
Fische, die auf Bäume klettern, Glück, Liebe, Erfolg, ein Kompass für das Abenteuer namens Leben.
Ja.
Und wir verlosen dreimal das aktuelle Buch Der Nachbar. Und ich habe mir gedacht, als Gewinnfrage, da wende ich mich jetzt mal den Radio 1 Hörerinnen und Radio 1 Hörern zu. Ich weiß, dass viele uns auch als Podcast hören, aber in dem Fall einfach mal als Reminiszenz. Denn du hast mit einem ganz bedeutsamen Radio 1 Urgestein, das jetzt nicht mehr im aktiven Programm stattfindet, ein Buch geschrieben. Professor Udolf, der Namensforscher. Wie hieß dieses Buch, das ihr gemeinsam geschrieben habt. Ist jetzt irgendwie, da muss man nur noch A und B zusammenzählen sozusagen oder 1 und 2.
So schwer ist es nicht.
Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie bitte in die E-Mail auch Ihre Telefonnummer und Ihre richtige Adresse, damit wir Ihnen das Buch im Gewinnfall zuschicken können. Und im eigenen Interesse nochmal möchte ich auf den 9.11. hinweisen. Wir werden eine Live-Hörbar machen im Kolosseum, eingerahmt in den Mitvergnügungspark, also ein Wochenende, in dem es mehrere Podcasts gibt und ganz viel Unterhaltung wahrscheinlich. Und zu Gast wird natürlich der König von Mitvergnügen sein, Matze Hilscher. Also im Kolosseum Prenzlauer Berg am 9. November. Karten gibt es online über Mitvergnügen. So, und wenn Sie jetzt noch in der Lage sind, weitere Informationen aufzunehmen, wovon ich wirklich ausgehe, Sie müssen sich nicht viel merken, aber in weniger als einem Jahr, aber immerhin, es dauert noch ein bisschen, da können Sie Gutscheine verschenken und so weiter, wird dieser Mann, der mir jetzt gegenüber sitzt, Sebastian Fitzek, sein 20-jähriges Jubiläum als Autor feiern. Ja. Nun könnte man sagen, okay, wo denn? Vielleicht in Klärchens Ballhaus, das ist ja schon groß. Oder vielleicht auch, weiß ich nicht, in der Uber-Arena, das ist ja auch schon groß. Ja. Ihr macht ja auch immer Riesenlesungen, das sind ja Riesenevents. Nein, wir nehmen uns 2 Tage lang die Waldbühne. Das ist unglaublich.
Das ist tatsächlich unglaublich, aber es war immer mein großer Traum. In die Waldbühne erfülle ich mir sozusagen jetzt, und zwar als ich als 15-Jähriger mein erstes Konzert Depeche Mode dort gesehen habe. Und ich bin nicht wegen Depeche Mode hingegangen, sondern wegen einer Schülerband von unserer Schule, der Waldschule, die dort die Vorgruppe war, Plan B. Gibt's leider nicht mehr. Aber und dann dachte ich, wenn die das dahin schaffen, muss ich doch auch irgendwann mal schaffen. Und dann, ja, 40 Jahre später hat es dann geklappt.
Ich bin neulich in der Litfaßsäule vorbeigegangen, sehe das Plakat und denke so, Fitzek ist in der Waldbühne im August. Warte mal, im August 26, Vorverkauf läuft jetzt, 7. und 8. August, also man kann die Karten jetzt noch kaufen.
So ist das.
Kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke.
Und viel Vergnügen dann.
Ja, auf jeden Fall. Ich lade dich auch ein, wenn du willst.
Gerne.
Ja, auf jeden Fall, gerne.
Super, vielen Dank. Und wir enden mit der Band Das Lumpenpack, Universum.
Mhm. Das ist ein aktueller Song, den ich mag, der leider sehr aktuell ist, das Universum. Ist müde und möchte mal schlafen gehen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, Universum. Also vielen Dank für deinen Besuch hier.
Sehr gerne.
Das Universum ist erschöpft. Das Universum möchte schlafen gehen.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.